Morgen miteinander. Ich würde zuerst einen kurzen Moment nehmen und auch etwas sagen zum Entstehen der Predigtserie. Wenn ich mir Gedanken mache, was ist dran für die Gemeinde, und ich mache mir sehr viele Gedanken jeweils, dann nachher überlege ich mir, welche Themen sind jetzt wichtig. Und aus diesen Themen heraus mache ich dann jeweils auch Predigtserien. Und da passiert selbstverständlich, dass ich ab und zu, manchmal bei Einzelpredigten, aber manchmal auch bei Serienteilen, zurückgreife auf Serien, die ich schon mal gehalten habe oder die wir in einer früheren Gemeinde, in der Stamme zum Beispiel, schon mal gehalten haben. Und so ist es auch mit dieser Serie Freudenboten. Wir haben im Mai, Juni 2014 die Serie bereits in der Stamme gehabt. Was mir aber jetzt entgangen ist, ist, dass die Serie ursprünglich gar nicht von der Stamme ist, sondern vom Prisma, also vom Reto Pelli im Grunde genommen. Und wir haben dort mal, da hat dann der leitende Pastor gemacht, er hat dort dann abgemacht mit dem Prisma, dass wir die dürfen verwenden dürfen. Wahrscheinlich haben wir irgendeinen Betrag auch gezahlt und haben so quasi die Lizenz bekommen. Und das Einzige, was mir klar war bei dieser Predigt, die ich das letzte Mal hatte, also etwa vor 3 Wochen war das, mit diesen vielen Gegenständen, die ich gearbeitet habe, da war mir klar, die habe ich vom Reto. Und das habe ich nicht gesagt und das tut mir leid. Also, der Punkt ist nachher der. Entstanden, warum dass ich jetzt auch da stehe, ist letztendlich da, dass Plagiatsvorwürfe gekommen sind, die an mich gegangen sind, oder respektive an die Ältesten. Und darum ist es mir wichtig, das auch klarzustellen jetzt hier. Wir haben, wenn wir in der Stamme Serien machen, dann nachher haben wir natürlich immer wieder das Material auch überarbeitet. Und so mache ich es auch jetzt. Von diesen 7 Predigten, die ich jetzt habe zum Thema Freudenboten, sind, da habe ich jetzt so weit mal herausgefunden, ich weiss noch nicht alles, ich bin immer noch am Recherchieren, sind 5 prinzipiell, konzeptionell vom Prisma. Wir haben dort mal das Recht gehabt, das habe ich bereits gesagt. Ich bin jetzt auch wieder im Kontakt mit dem Reto Pelli, das heisst, die haben noch nicht verwischt. Aber das Prisma hat bereits sehr, sehr gut reagiert, hat gesagt, überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Und ich bin auch im Kontakt mit meinem ehemaligen leitenden Pastor, um abklären, was haben wir dort eigentlich für Abmachungen gehabt, weil er weiss das natürlich, oder vermutlich weiss er es noch. Er ist zwar in der Zwischenzeit pensioniert und darum auch nicht zu erreichen gewesen, er ist gerade in Namibia auf Fotosafari. Einfach, dass ihr da wisst, ich werde oder tue immer wieder einmal Predigten von früher einbauen, aber wenn ich jetzt hier einfach quasi Predigten anpredigt habe, wo konzeptionell oder auch ziemlich exakt wie eben die letzte Predigt von einem Original her sind, dann würde ich da eigentlich sagen. Ich denke, es ist wichtig, dass ihr das wisst. Ja. Soweit, wenn Fragen sind, kommen doch einfach nachher auf mich zu. Und dann würde ich jetzt mit der Predigt anfangen und stelle auch um auf Schriftdeutsch. Ich finde, es ist ein tolles Beispiel, was Serena jetzt zu Beginn dieses Gottesdienstes erzählt hat. Interesse aneinander ist nämlich nicht mehr selbstverständlich. Es ist nicht mehr selbstverständlich. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Du bist jemandem begegnet und der hat dich angesprochen und gesagt, wie geht es dir? Und du hast dann gemerkt, als du geantwortet hast, ja, es geht mir gut, dass er eigentlich ganz froh ist, dass du gesagt hast, es geht dir ganz gut. Vielleicht einfach aus dem Grund, weil er zu wenig Zeit hätte oder gehabt hätte, um besser hinzuhören. Oder vielleicht auch, weil er gedacht hat, oh, nicht noch mehr Probleme bitte. Das gibt viele verschiedene Gründe, weshalb wir den Menschen eigentlich nicht mehr so nahe sind. Aber Interesse geht anders. Es ist noch nicht lange her, da habe ich einen älteren Mann kennengelernt, 87-jährig ist er. Und wir haben ein paar so Floskeln, so lockere Sprüche ausgetauscht. Wir haben gelacht miteinander, wir hatten sofort den Draht zueinander. Dann sind wir miteinander zusammen gesessen und haben ein Stück Kuchen gegessen. Und er hat erzählt. Und wir haben über dies und das gesprochen. Und dann ist er immer mehr ins Erzählen über sein Leben gekommen. Und er hat erzählt, und ich habe darüber gestaunt, in wie vielen verschiedenen Ländern er schon damals gelebt hat, mehrere Jahre oft. Und was er alles erlebt hat in seinem Leben, das war einfach, ja, sehr interessant. Und dann hat er mir auch erzählt über die Kirche und über Gott, und er hat mir sehr deutlich erzählt und gesagt, ich denke, Gott denkt über mich, so und so und so und so. Und ich bin aus der Kirche ausgetreten, weil der Pfarrer so und so und so gemacht hat. Und so sind wir tiefer gekommen. Aber immer mehr in all diesem Erzählen, in all diesen Reden, hat immer wieder mal durchgeblickt, dass er schon auch ein Problem noch hat, mit dem er sich nicht ganz so einfach tut. Er hat sich damit abgefunden, arrangiert, aber etwas ist in seinem Leben passiert, was nicht so schön gewesen ist oder sogar sehr schlimm für ihn. Und dann hat er auch darüber gesprochen. Und so habe ich ihn ziemlich tief kennengelernt. Und wir sind dann auch auseinander, haben gesagt, hey, wir treffen uns wieder, wir machen so mal ein Gespräch miteinander, tauschen noch einmal aus, reden miteinander. Eine gute Basis, um weiterzugehen miteinander. Er hat dann noch nicht gewusst, dass ich Pastor bin. Er hat es dann später erfahren. Also am Schluss von mir dann auch. Ja, genau. Und das ist Interesse. Das ist die Art von Interesse an Menschen, die wir auch bei Jesus sehen. Jesus hat Interesse an den Menschen. Wir sehen das im Johannesevangelium. Wie viele Gespräche führt er mit einzelnen Menschen und nimmt sich Zeit. Und deshalb wollen wir von Jesus auch lernen, heute genau mit Interesse auf Menschen zuzugehen. Denn ein Freudenbote, er ist interessiert. Und ich lese den Text, Johannes 4. Wir nehmen dieses Beispiel, wo Jesus mit dieser Frau, dieser Samariterin zusammentrifft. Ich lese ab Vers 6. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken. Sie spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jedem, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Soweit mal der Text. Vers 15 noch. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Soweit also der Text. Erstens, suche echte Nähe. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern von Judäa Richtung Galiläa. Es war staubig, es war heiß, es war trocken. Und sie sind gewandert und sie waren dreckig, schmutzig, haben geschwitzt auch. Und sie kommen jetzt irgendwann, kommen sie an diesen Ort in der Nähe von Sichar in Samarien, wo es einen Brunnen gab. Jesus war müde und er setzte sich am Brunnen nieder. Seine Jünger, sie machten sich auf, um in das Dorf zu gehen und um dort Lebensmittel zu besorgen. Kaum waren die Jünger aus dem Blickfeld von Jesus verschwunden, da sah er eine Frau, die kommt. Am Mittag. Sie kommt mit einem Krug und sie zielt auf den Brunnen. Für Jesus war wohl klar, sie wird Wasser holen. Wenn wir hier die Ausleger fragen, dann sagen die Ausleger, mit großer Wahrscheinlichkeit hat diese Frau deshalb am Mittag Wasser geholt und nicht am Morgen mit den anderen Frauen, weil sie von ihrem Dorf ein bisschen oder sogar ziemlich radikal ausgestoßen war. Und zwar aufgrund ihres Lebenswandels. Und deshalb kommt diese Frau jetzt also am Mittag. Und jetzt passiert etwas einfach Geniales. Da ist Jesus und Gott hat ihn, sein Vater hat ihn in eine Situation hineingestellt, die wieder nichts anderes ist als eine Cornelius-Situation. Eine von Gott vorbereitete Situation. Wir lesen bereits in Vers 4, dort heißt es im Text, dass Jesus mit seinen Jüngern durch Samarien ziehen musste. Und dieses Musste ist eigentlich immer ein Ausdruck davon, dass Gott das wirklich so geplant und bestimmt hat. Und Jesus hat also sozusagen wie gewusst, es muss sein, ich muss dort jemand oder mehrere Personen treffen. Vielleicht hat er auch mehr gewusst, das wissen wir nicht. Aber er hat diesen Auftrag vom Vater angenommen und ist gegangen, um diese Personen zu treffen. Und wie nun diese Frau kommt, und er kann ja die Situation auch einschätzen. Und er weiß ja oft mehr, das sehen wir auch in diesem Gespräch. Aber wie diese Frau kommt, so sieht Jesus sie und er ist tief bewegt. Aber er ist nicht bewegt von Abscheu wegen ihres Lebenswandels, den sich wahrscheinlich auch für ihn erahnen lassen hat oder erahnen ließ. Sondern er ist bewegt von Mitleid, von Erbarmen und von Liebe. Wir sehen das bei Jesus immer wieder. Zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 36, da lesen wir, als Jesus die Volksmenge sah, da jammerte ihn. Jesus ist tief bewegt, wenn er die Menschen sieht, weil er sie sieht, wie sie da sind, orientierungslos oft, keine Hoffnung, kein Ziel, kein Sinn und geistlich ausgedörrt, ausgetrocknet. Und das jammert ihn, das schmerzt ihn. Und so geht er auch auf diese Frau zu, das heißt, er bleibt da und er ist offen für diese Frau, ihr zu begegnen. Und er spricht diese Frau an. Er spricht sie an und bittet sie um Hilfe. Menschen sind verschmachtet. Menschen sind oft suchend. Wir denken sehr oft, denken wir an unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, unsere Nachbarn und denken, ja, die haben alles. Denen geht es gut. Und wir sehen nicht, wie sehr Menschen oft auf der Suche sind. Aber erinnert euch, was jetzt gerade passiert ist. Wie viele junge, Jugendliche, sogar noch Teenager, haben in diesen 2 Jahren Corona den Weg zum Psychiater gesucht und auch gefunden oder zum Psychologen? Die stehen Schlange, hat man wiederholt gelesen. Warum? Das bisschen Leben, das sie gespürt und erhalten haben oder gelebt haben, mit anderen Treffen, mit Partys und so weiter und so fort, das war auf einmal nicht mehr da. Sie sind auf der Suche. Oder wie ist es mit anderen Dingen? Das Leben spüren. Wie oft geht es doch einfach darum, dass wir suchen, wo ist der nächste Adrenalinkick? Höher, weiter, schneller, besser. Bei welcher Sportart auch immer. Hauptsache, wir spüren das Leben. Oder wie diese Frau. Sie sucht echte Liebe. Und wie viele Menschen sind auf der Suche nach echter Liebe? Bedingungslose, echte Liebe. Und wie diese Frau, sie sucht sie am falschen Ort, in den Beziehungen. 5 Männer hat sie gehabt, heißt es. Und der, der sie jetzt hat, ist auch nicht ihr Mann. Es erfüllt sie nicht. Sie bekommt nicht das, was sie braucht. Sie bekommt nicht das, was sie sucht. Und hier ist Jesus. Und er lässt sich auf diese Frau ein. Er sucht die Nähe zu ihr. Und er lässt die Nähe zu ihr zu. Und er spricht sie an. Er spricht sie an und bittet sie um Hilfe. Also fast das, was du gemacht hast. Du hast vielleicht nicht darum gebeten, aber man hat es dir angesehen. Und da ist Jesus, er braucht tatsächlich Hilfe. Er ist verschwitzt und staubig und er sitzt am Brunnen und hat noch keinen Schluck Wasser getrunken. Er hat kein Schöpfgefäß. Er braucht tatsächlich Hilfe. Jemanden um Hilfe zu bitten, ist eine ganz gute Art, wie man in ein tiefes Gespräch kommen kann mit jemand anderen. Und genau das macht Jesus hier. Die Menschen, sie sind gerne bereit zu helfen. Sehr viele sogar. Wir sehen das gerade jetzt auch, wenn es um diesen Ukraine-Konflikt geht. Wie viele Menschen sind bereit, so viel zu geben? Und Jesus bittet sie also um Hilfe und beginnt dieses Gespräch mit ihm, mit dieser Frau. Und dass er das macht, dass er sich auf diesen Weg begeht, da muss Jesus selber mindestens 3 Dinge, Grenzen, Hindernisse, Gründe, weshalb er doch besser nicht mit dieser Frau sprechen würde, überwinden. Und uns geht es manchmal ganz ähnlich. Auch wir müssen Dinge überwinden, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Der erste Punkt ist kulturell, gesellschaftlich. Ein Mann spricht keine Frau an. Das gibt es nicht oder gab es damals nicht. Und ein jüdischer Rabbiner schon gar keine samaritische Frau. Das war dieses kulturelle Hindernis, dieses gesellschaftliche Hindernis. Jesus hätte sich normal verhalten, wenn er einfach an diesem Brunnen gesessen wäre und neben der Frau durchgeschaut hätte und ihr kein Wort gegeben hätte. Das wäre normal gewesen. Aber Jesus bricht diese Konventionen. Das ist für ihn kein Problem. Und das freut mich immer wieder, wenn ich solche Dinge auch sehe bei Jesus. Und dann kommt dieser zweite Punkt. Da gibt es auch religiöse Hindernisse. Und manchmal stehen die bei uns auch im Weg. Und wir denken, was, mit dieser Person soll ich das Gespräch beginnen? Und genau so war das Verhältnis zwischen einem jüdischen Rabbiner und einer samaritischen Frau. Die Samariter, die hatten einen völlig falschen Glauben. Sie hatten nämlich die 5 Bücher Mose mit Aberglauben und Religionsteilen aus anderen Religionen vermischt. Sie waren ein Gräuel für die Juden. Jesus hat das einfach ignoriert. Und er hat diese Person so aufgefangen, wie sie ist. Und dann ist ein anderes Hindernis noch da. Jesus ist müde. Kennst du das? Weil wir müde sind, wie oft machen wir gewisse Dinge nicht, von denen wir vielleicht denken, eigentlich wäre es jetzt Zeit oder es wäre gut, wenn ich das tun würde. Weil wir müde sind. Und Jesus hat auch das einfach hinter sich gelassen und hat trotzdem dieses Gespräch mit dieser Frau begonnen. Hat diese Nähe zugelassen und hat echtes Interesse an ihr gezeigt. Ihr erinnert euch an die 4 M's. Man muss Menschen mögen. Wenn wir das zu Herzen nehmen, dann fällt es uns leichter, mit Menschen in ein Gespräch zu kommen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Und das ist das Zweite. Verbringe Zeit und komme ins Gespräch. Jesus nimmt sich diese Zeit mit dieser Frau. Es ist vielleicht 20 Minuten, die er mit ihr spricht. Einfach diese Zeit, die die Jünger brauchen, um Nahrung zu kaufen, zu organisieren. Er nimmt sich diese Zeit. Aber wir sehen bei Jesus noch etwas ganz anderes. Jesus nimmt sich auch Zeit für Dinge, die ich auch zum Beispiel oftmals als dafür habe ich keine Zeit abstempel. So geht er zum Beispiel an eine Hochzeit mit seinen Jüngern. Eine Hochzeit, die 7 Tage dauert. Er ist nicht die ganze Zeit dort, vielleicht 3 oder 4 Tage. Aber er ist 3 oder 4 Tage an einem Hochzeitsfest. Nur einfach um dort zu sein, um den Menschen zu begegnen. Oder wenn er Matthäus beruft, diesen Zöllner, und Matthäus nachher kommt und sagt, ich möchte ein Fest machen mit all meinen Freunden, dann ist Jesus dabei. Ein Fest mit diesen Zöllnern und Sündern und was für Menschen sich dort alle getroffen haben. Und dann essen sie. Und dieses Essen ist nicht 10 oder 15 oder 20 Minuten gegangen, sondern mehrere Stunden. Und wenn man da so liegt oder sitzt, dann kommt und gemeinsam isst, dann kommt man ins Gespräch miteinander. Und dann beginnt man auf einmal zu reden und sagt, kannst du mir noch die Weintrauben bieten, bitte? Oder besser die Chips. Wer bist du? Ich habe dich noch nie gesehen. Was machst du? Und so beginnt man zu sprechen und zu reden. Man redet über dieses und das. Und dann kommt natürlich alle Aktualität kommt dran. Wie ist es mit Putin? Wie ist es mit der Ukraine? Was denkst du darüber? Und mein Chef war gestern wieder. Und so weiter. Und man erzählt und erzählt. Und je länger man zusammensitzt und miteinander spricht, desto eher wird es tief. Desto eher beginnen die Menschen, ihr Herz zu teilen. Und desto eher stellt man fest, wo sie stehen, was sie bewegt. Und genau um das geht es auch. Herauszufinden, wo die Menschen stehen, geistlich gesehen. Geistlich gesehen, das war Jesus ein Anliegen. Auch mit dieser Frau. Deshalb hat er ihr gesagt, hey, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich fragen und ich würde dir Wasser geben, dass in dir zu einer Quelle werden wird, die in die Ewigkeit fließt und du würdest nie mehr Wasser schöpfen müssen. Und die Frau hat verstanden, da geht es um eine geistliche Dimension. Und dieser Mann wollte ihr das geben. Jesus hat das so platziert, um herauszufinden, wo sie steht in ihrer Beziehung mit Gott. Und das ist etwas, auf das wir mit unseren Freunden, wenn wir mit ihnen zusammen sind, immer auch wieder schauen können. Wo stehen sie mit Gott? Es gibt Menschen, die stehen sehr weit weg von Gott. Wenn wir das Kreuz als dieses Bild nehmen. Sie denken, es gibt überhaupt keinen Gott, oder? Und es ist mir alles gleich. Und dann gibt es aber Menschen, die sind bereits am Beobachten. Vielleicht deine Nachbarin, sie, die dort immer aus dem Fenster schaut. Oder auch den Nachbar, den wir hier haben. Er schaut sehr oft aus dem Fenster. Er macht das nicht extra, dass er uns beobachtet, denke ich. Aber er beobachtet uns. Er beobachtet uns. Vielleicht heute Mittag wieder, winkt ihm heute. Oder? Und dann gibt es Leute, die nicht nur beobachten, sondern die auch Fragen stellen. Du gehst doch in diese Gemeinde, diese Kirche da. Ist das nicht irgendetwas Komisches? Oder jemand anders, der sagt, dass du an Gott glaubst? Das hätte ich nie von dir gedacht. Was ist mit dir passiert? Die Menschen stellen Fragen. Und dann gibt es aber auch die Menschen, die wirklich offenbaren, wo sie stehen und die vielleicht schon sehr, sehr nahe stehen. Und sie fragen solche Dinge wie, was ist nach dem Tod? Oder wie kann ich Versöhnung finden mit meiner Familie? Oder mit Gott Versöhnung finden? Und da können wir helfen. Wenn wir da einsteigen, wenn wir sehen, wo die Leute stehen, dann können wir ihnen helfen, einen Schritt näher zu kommen. Aber diese Dinge, die brauchen Vertrauen. Und das Vertrauen wird gebaut, indem wir eben zuhören und Interesse haben und wirklich die Liebe Gottes leben. Und das bringt mich zu drittens. Begegne mit einer dienenden und helfenden Art. Jesus setzt jetzt bei dieser Frau bei der Lebenserfahrung ein. Und er bietet dieser Frau ganz bewusst, anknüpfend an ihrem Bedürfnis, dieses Wasser holen zu müssen, bietet er ihr mehr an. Er bietet ihr mehr an. Eine Quelle des Lebens, eine Quelle des Wassers, die ihren tiefsten inneren Durst stillen kann. Er sagt, das kannst du haben. Das Evangelium ist immer mehr. Das Evangelium ist immer mehr, weil es ist Leben im Überfluss. Es ist Rettung, es bedeutet Heil. Es bedeutet ewiges Leben. Und diese Qualität des Lebens bietet Jesus hier dieser Frau an. Und es ist so wichtig, dass die Leute verstehen, wenn wir mit ihnen über solche Dinge sprechen, dass wir ihnen nicht ihr Denken nehmen wollen oder ihre Lebensweise nehmen wollen. Um das geht es zuerst nicht, sondern es geht darum, dass sie sehen, was Gott ihnen geben kann und geben will. Um diese Fülle und um diese Liebe, um das Stillen des Durstes, des inneren Verlangens, darum, dass unsere tiefste Not befriedet werden kann durch Jesus Christus. Das bieten wir an. Um das geht es zuerst. Und so macht es eben auch Jesus. Und diese Frau spürt, dass Jesus ihr mit dieser Liebe Gottes begegnet. Und dass er ihr wertschätzend, achtungsvoll und mit Respekt begegnet. So ganz anders als vielleicht ihre Mitbewohnenden. Und sie ist durch dieses Angebot, das sie irgendwo fassen kann, so berührt, dass sie hingeht zu diesen Dorfbewohnern, die sie eigentlich ausgestoßen haben, und ihnen sagt, hey, ich habe jemanden getroffen, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Messias? Und die Menschen sind alle gekommen und sie wollten Jesus selber kennenlernen. Ein Cornelius-Effekt. Gott bereitet die Dinge vor. Und er stellt uns immer wieder in solch vorbereitete Situationen. Aber es geht sehr selten so, dass jemand von Gott hört und sofort sich für Gott auch entscheidet. Fast immer ist es ein Weg dahin. Und dieser Weg, den können wir nur mit den Menschen gehen, indem wir ihnen immer wieder die Liebe Gottes vorleben, indem wir ihnen ein Vorbild geben, dass eben Jesus das Leben sättigen kann und das Leben erfüllt. Und es gibt Hindernisse. Es gibt Hindernisse auf diesem Weg. Ich habe sie schon ein paar Mal angesprochen. Sie zeigen sich hier noch einmal, auf eine andere Art vielleicht auch. Aber diese Hindernisse sind da, die wir mit den Menschen dann überwinden können oder überwinden müssen. Und das erste ist wieder dieses Hindernis der Kultur, dieses Hindernis der gesellschaftlichen Dinge, die man tut oder eben nicht tut. Wir sehen hier eine Grafik. Der erste Graben ist dieser kulturelle, gesellschaftliche Graben. Da stehen die Leute weit weg. Und sie gehen Richtung zu Jesus. Aber dieser Graben steht im Weg. Was ist dieser Graben? Das sind die Leute, die vielleicht sagen, Gott, mit ihm habe ich nichts zu tun. Wer ist Gott? Und die vielleicht auch sagen, Kirche ist ein Ort, wo ich zwei- oder dreimal im Leben hin muss, ein ehrfurchtgebietendes, sakrales Gebäude, wo sich Menschen treffen, ältere Menschen, wenige Menschen, und die jeden Sonntag zu rechter Zeit aufstehen und knien und sitzen und immer dasselbe sagen. Kirche ist für diese Leute ein gesellschaftliches Ding, das weit weg steht. Es ist ein Graben, der da ist. Und das Einzige, was wir hier tun können, ist zu zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, eine lebendige, erfüllte Beziehung mit Jesus zu leben, und das in einem modernen Kleid. So, dass sie uns erkennen können, dass wir für sie normal sind. Das können wir tun. Und wenn sie sehen, dieses Vorbild hält und trägt, dann werden sie auch neugierig werden. Das Zweite, was da sind, sind die religiösen Mauern. Wir haben dort eine Mauer gezeichnet. Religiöse Mauern, die stehen im Weg. Was denkt der Mensch heute? Es ist nicht so, wie ich gesagt habe. Menschen haben geistliches Interesse und oft sind sie suchend. Aber sie gehen in den Supermarkt der religiösen Möglichkeiten und bedienen sich. Und sie nehmen da ein bisschen Spiritualität, dort ein bisschen Yoga, da noch ein Horoskop, vielleicht noch ein bisschen schwarze oder weiße Magie dazu, dann ein paar Grundwerte, die sie vielleicht von der Kindheit haben und dann vielleicht auch einmal ein Experiment mit bewusstseinserweiternden Drogen. Und so füllen sie oder versuchen sie, diese geistliche Not oder dieses geistliche Loch, das sie haben, zu füllen. Aber gerade solche Leute, die sich auch auf dieses Übersinnliche ausgerichtet haben, gerade solche Leute, sie werden mit der Zeit Erfahrungen machen, die sie vielleicht erschrecken. Denn das Übersinnliche ist nicht einfach nur neutral und lieb und gut. Da gehört die Liebe Gottes hin. Oder es gibt Mauern, die im Weg stehen, die vielleicht einfach intellektuelle Mauern sind. Und auch die gilt es ernst zu nehmen. Ich denke, der Mensch ist ein denkendes Wesen, oder? Und deshalb entstehen auch Fragen. Und diese Fragen, die müssen wir beantworten können. Fragen wie zum Beispiel, dass Leute sagen, ja, diese Geschichte mit der Schöpfung und sieben Tage und so, die kann ich nicht wirklich glauben. Was mich überzeugt, sind die wissenschaftlichen Beweise für die Evolution. Oder andere, die sagen, ihr immer mit der Bibel. Was ist mit eurer Bibel? Das ist ein Buch von Menschen geschrieben. Menschen, die genauso fehlerhaft sind wie ich und wie du vielleicht auch. Oder andere, die sagen, und hier brauchen wir Antworten. Wir brauchen Antworten. Eben, eine der wichtigsten Fragen ist die, warum lässt Gott all dieses Leid und dieses Unrecht zu? Kennt ihr diese Frage? Wir brauchen Antworten. Und es gibt Bücher, es gibt Predigten, wo wir uns bedienen können, damit wir vielleicht Antworten finden, wenn uns Menschen begegnen, die uns diese Fragen stellen. Und so können diese Mauern fallen. Und jemand kommt näher auch zu Gott. Aber dann gibt es noch diesen Graben, vielleicht haben wir es nochmal, diesen tiefen, langen, feinen Graben. Es ist der Graben von Verletzungen. Menschen werden oft auch verletzt von uns Gläubigen, von der Kirche oder von der Institution als solches oder auch von Pastoren oder anderen Geistlichen. Und ich denke nicht einmal an dieses Thema Missbrauch, was wir ja genügend in der Zeitung immer wieder lesen und hören. sondern ich denke an solche Dinge wie, dass Menschen irgendwann sagen, wir hatten Nachbarn. Jeden Sonntag sind sie in die Kirche gerannt. Aber du hättest sie mal sehen sollen, die Woche, wie der Mann seine Frau behandelt hat und wie er seine Kinder jeweils angeschrien hat. Hat das mit diesem Gott zu tun? Oder jemand anders, der vielleicht dann sagt, bei uns an der Arbeit, da war einer, ein nerviger Typ, er hat uns immer an irgendwelche Evangelisationen mitschleppen wollen. Aber wenn es darum gegangen ist, einmal den Znüni zu zahlen, dann war er immer in der Hinterste in der Linie. Geizig. Und das können Verletzungen sein, die im Leben von Menschen eine Rolle spielen. Und die können nur wieder gesund werden, indem die Menschen ja, ein anderes Vorbild auch entdecken und sehen. Und mit einem anderen Vorbild unterwegs sein können. Und dann Vertrauen gewinnen und so vorwärts gehen können. Wir müssen solche Kritik bereit sein auszuhalten. Einfach aushalten, weil wenn sie ernst ist, wenn es eine Verletzung ist, dann geht es nicht anders. Und dann können wir die Antworten nicht nur schnell liefern, sondern nur durch anhaltendes Anderssein und wirklich vermitteln, wie wir Jesus verstehen. Interessierst du dich für deine Freunde? Interessierst du dich für deine Freunde? Hat Gott dir vielleicht auch jemand Bestimmtes aufs Herz gelegt? Dann möchte ich dich ermutigen. Suche echte Nähe. Suche echte Nähe und lass diese Nähe zu. Verbringe Zeit mit dieser Person und suche das Gespräch. Und wenn du dieses Gespräch suchst, versuche zu entdecken, wo diese Person geistlich steht. Wenn ich das jetzt mit diesem Mann mache, den ich kürzlich getroffen habe und Kuchen mit ihm gegessen habe, dann sehe ich schon ungefähr, wo ich anknüpfen könnte oder wo er steht. Und es gäbe wieder viel Gesprächsstoff. Und dann begegne diesen Menschen dienend und in einer helfenden Art. Das zeigt echtes Interesse. Und das ist die Liebe, so wie Gott sie meint. Und rechne damit, du bist nicht alleine. Der Geist Gottes wird dich begleiten, wird dich führen und wird dir auch die richtigen Impulse zur rechten Zeit schenken. Amen.